Ja, wir sind heute zu Gast bei Professor Bernd Lutterbeck hier in Berlin. Vielen Dank, dass wir heute Sie interviewen dürfen. Ich darf Sie vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise den groben Lebenslauf von Ihnen einmal skizzieren. Sie sind geboren 1944, haben dann ein Studium der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre in Kiel und Tübingen vollzogen, mit nachher dann dem zweiten juristischen Staatsexamen in Hamburg. Haben eine wissenschaftliche Tätigkeit an der Universität Regensburg vollführt, von 1969 bis 1971, dort im Fachbereich Rechtswissenschaft, waren dann auch in Hamburg von 1974 bis 1978 Dozent am Fachbereich Informatik. 1976 haben sie promoviert, Dr. Jur an der Universität Regensburg. Von 1978 bis 1984 waren sie Beamter beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz in Bonn. Seit 1984 sind Sie Professor für angewandte Informatik an der Technischen Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Informatik und Gesellschaft, Datenschutz und Informationsrecht und Verwaltungsinformatik. Haben wir es richtig zusammengefasst?
Das ist ja.
Wie lange sind Sie jetzt noch Professor an der?
Ein halbes Jahr.
Was ist so Ihre erste Erinnerung daran, dass Sie was mit Datenschutz mal zu tun hatten? Wann war das erste Mal? Ich vermute mal während des Studiums. Hier in Kiel und Tübingen wird wahrscheinlich Datenschutz noch nicht so richtig das Thema gewesen sein. Wann kam das bei Ihnen auf?
Es kam im Studium auf, in Kiel, mitten in der APO-Zeit. Also, Sie müssen sich vorstellen, Kiel, das Campus war schon gerade eröffnet, furchtbares Gewusel und alles Mögliche. Und jeder von uns damals hatte die Idee, man muss die Gesellschaft irgendwie neu bauen. Und ich war in der Zeit zufällig bei meinem Vater auf eine Schrift gestoßen, eines bekannten Informatikers, Steinbuch. Und da hat er mir was über Kybernetik und eine neue Welt erzählt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich sagte, das möchtest du machen. Da wird die neue Gesellschaft gebaut, habe aber das 2 Jahre liegen lassen, weil ich Angst hatte, ich würde mein Examen nicht mehr machen oder schaffen. Und genau als ich Examen gemacht habe, eine Woche später habe ich damit begonnen.
Wie kam es dann auch dazu, dass Sie die Informatik mit reingenommen haben? Das ist ja auch für einen Juristen eher ungewöhnlich.
Ja, also ich hatte so die Idee, man muss Jura und die EDV irgendwie zusammenzubringen. Wusste aber gar nicht, ich hatte auch von EDV keine Ahnung. Dann musste man zunächst mal sagen, wodurch erfährst du das? Und zufällig wurde damals in Kiel die Datenschutzzentrale Schleswig-Holstein 69 eröffnet. Und durch Connections, wie das in Kiel so häufig der Fall ist, bekam ich da halt einen Praktikantenplatz. Und ich habe als erstes nach meinem Studium eben Datenverarbeitung, Einführung gelernt, auch Lehrgang in Verwaltungsautomation. Und vielleicht war das der Anfangspunkt. Herr Kerkor, damals im Innenministerium Schleswig-Holstein, später Datenschutzbeauftragter in Kiel, war der Leiter dieses Einführungskurses und der fand oben in Nordfriesland statt und es war bitterkalt im Winter und man konnte nichts anderes als miteinander reden und ich habe mit Kerkor endlose Stunden geredet und wahrscheinlich irgendwie in dieser Zeit ist das noch verdichtet worden.
Spielten die Studentenunruhe spielten die eine Rolle?
Ja, natürlich. Weil sozusagen wir waren auf der Seite der Guten und die Guten waren entschlossen, die Gesellschaft neu zu bauen. Und von daher war es sozusagen ja, der Impuls zu sagen, das musst du jetzt machen. Dazu kam es, Kiel war bei den Juristen, in diesem alten Juristenhochhaus, sozusagen, da waren schreckliche Politologen und die Kieler Juristen waren auch nicht in der Nazi-Zeit berühmt dadurch, dass sie Widerständler waren. Und das alles hat es angeschworen, dieses System muss zu verlassen. Und ich wollte aufhören, Jura zu studieren, hatte ein sehr gutes Examen gemacht, aber wollte trotzdem aufhören, weil mir klar war, das ist nicht dein Ding. Was mein Ding war, wusste ich noch nicht. Und naja, nur war das also der Schritt peu à peu sozusagen, sich eine neue Welt zu erarbeiten.
Wobei die Datenzentrale ja eher, ist ja keine Datenschutzbehörde, sondern im Gegenteil, es ist ja eigentlich auch eine Stelle, die dafür da ist, Daten zu sammeln.
Ja, das war damals alles im Aufbau. Da wusste niemand so richtig, was Sache ist. Und entscheidend war ja, ich wollte ja wissen, worum es überhaupt geht in dem Bereich. Und das konnte ich dort in Lehrgängen eben erfahren und das habe ich auch. Also es war also eine Zeit, da wollte man was anderes machen. Die Frage ist sozusagen, wohin geht der Weg? für die einen ist der Weg in die Soziologie gegangen. Wir hatten sozusagen eine grauenhaft konservative Professorenschaft und die APO-Zeit und viel im Kopf, und das alles hat manche Leute dazu bewogen, sozusagen völlige Schnitte im Leben zu machen und woanders hinzugehen. Der überwiegende Schritt war, in die Soziologie zu gehen. Den habe ich nicht gemacht, sondern ich bin in die Informatik, die es aber damals noch gar nicht gab, auch den Namen noch nicht so richtig, aber das war mein Schritt.
Hatten Sie so die Vision, dass möglicherweise schon früh, dass man mit der Technik auch wirklich was bewirken könne? Ja. Dass da Potenzial ist, das noch niemand sieht, richtig?
Ja, das war mir klar. Das ist was völlig Neues. Das war mir klar. Das ist was Neues. So neu, dass ich mich damit beschäftige.
Man muss aber davon ja auch schon eine gewisse Vorstellung haben, um eine Vision zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, als ich mit EDV in Berührung kam das erste Mal, war das sehr verschlossen. Es war sehr geheimnisvoll. Es war sehr aufgeladen, symbolisch. Da konnte man erstmal noch gar keine Vision entwickeln. Man musste schon ein bisschen reingerochen haben, um zu sehen, was man damit machen kann.
Nee, das verstehen nicht diese Abo-Zeit. Die kann man sonst gar nicht verstehen. Okay. Wenn sie heute würde, doch jeder, der beim Examen macht, sage ich mal, und froh ist, endlich dieses Examen hinter sich zu haben, der würde doch nicht sagen, so, jetzt baue ich die Welt neu. Hat bestimmte Ideen. Das war aber für uns völlig klar. Wir bauen die Welt neu und das Recht nieten wir um. Das war unsere gemeinsame Vorstellung. Wir nieten das um. Wenn man das heute denkt, um Gottes Willen, was hast du da für einen Scheiß gedacht? Aber das war halt unsere Vorstellung. Und damit kann man Visionen. Und mir war völlig klar, dass in der Mathematik oder in der Logik, da ist was völlig Neues, was ich noch nicht verstehen kann. Und weil ich das nicht verstehe, bin ich auch daran gehindert, die Gesellschaft so zu bauen. Es war so praktisch eine Woche, glaube ich, vor meinem Examen, 69, waren die Leute auf dem Mond. Ich erinnere das noch genau. Man war natürlich sowieso nervös und hat kaum geschlafen. Na gut, also sind die da auf dem Mond. Und ich habe mich gefragt, mal flug doch mal. Die sind auf dem Mond, du weißt nicht, wie die da hinkommen. Und das hat mich schon geärgert, ein Studium gemacht zu haben, sozusagen, wo extreme oder viele Dinge der Welt für mich nicht erklärbar waren. Das hat mich gestört und deswegen bin ich diesen Weg gegangen.
Sah man denn da auch schon die Gefahren, also von Datenverarbeitung, ja, zu viele Daten, Überwachung und Ähnliches? War das auch schon Thema?
Ja, war ein Thema für mich von Anfang an. Ich weiß aber nicht mehr, wodurch das gekommen ist. Wahrscheinlich durch diese politischen Umstände, die man eh im Kopf hatte, aber für mich war das von Anfang an klar. Auch schon in der Zeit, wo ich in der Datenzentrale gearbeitet habe. Das erinnere ich noch sehr genau, dass es da Diskussionen gab und immer gesagt, hör mir zu, da gibt es auch Gefahren, nicht nur das. Also das war mir klar.
Wie haben die Leute darauf reagiert, wenn man sagt, da gibt es auch Gefahren? Ist das dann eher so, naja, klar, Gefahren gibt es immer, oder ist das wirklich ernst genommen worden damals schon?
Nein, das ist nicht ernst genommen worden. Das Problem ist, ich meine, was habe ich denn gehabt? Ein Jurastudium, ein bisschen BWL, nur ein bisschen nur, und eine Idee im Kopf, aber noch keinen Job. Und mein Vater wollte mich immer zum Staatsanwalt in Segeberg machen. Das war immer sein Traum. Und ich sage, nee, mit mir nicht, ich will was anderes machen. Ich konnte gar nicht beschreiben, ich hatte gar keine Sprache für das, was ich machen wollte, und konnte meiner Umgebung nicht klar machen. Und deswegen habe ich mir damals Geschichten ausgedacht, die so ungefähr 10 Jahre habe ich irgendwelche Geschichten erzählt, was ich mache, weil ich wusste, die verstehen das eh nicht. Das war halt, ja, mit diesem Aufbruch zusammen. Und ich wollte eben nicht nur sozusagen ein neues Rechtsgebiet machen, ich wollte sozusagen etwas Neues schaffen in der Gesellschaft. Und das konnte ich nicht beschreiben.
Herr Steinmüller hat dann mal gesagt, Sie hätten den Datenschutz gewissermaßen erfunden.
Also es gibt, ich bin jetzt in dem Alter, deswegen habe ich auch so ein Büchlein geschrieben und meine Assistenten gebeten, ich sage, schreib doch mal mit, um das mal festzuhalten. Also für mich gibt es eine Sache, das ist der Schöpfungsakt, und das andere ist sozusagen das instrumentelle Geschehen, wie Datenschutz in der Gesellschaft sich durchgesetzt hat, Schwierigkeiten und so weiter. Und dieser Schöpfungsakt, der ist bis heute für mich unbegreiflich. Und ein bisschen spielt der Steinmüller darauf an, weil Wir Steinmüller, es gehört noch ein Dritter dazu, sozusagen, der außerhalb stand, Herr Pottlich, haben uns etliche Male über die Jahrzehnte gefragt, wie konnte das eigentlich entstehen? Zuletzt haben wir uns vor 3 Monaten getroffen und wir können uns das heute immer noch nicht erklären. Also deswegen gibt es keine einfache Antwort auf Ihre Frage. Ich erkläre sie so. Also man hatte Wahnsinnssachen im Kopf. Steinmüller hatte auch sehr viel im Kopf. Der war von der katholischen Kirche praktisch auf einen Konkordatslehrstuhl gesetzt. Und war im Grunde als der Jurist, Theologe, Kirchenrechtler ausgesehen, der für die katholische Kirche die neue Zeit neu baut. So, und wir sind zusammengekommen. Und in ihm brodelte auch irgendwas, sozusagen. Und dieses Zusammen, außerdem war er ein sehr komplizierter Mensch, sehr kompliziert. Und sozusagen ein Zusammenspiel von sehr komplizierten psychischen Mechanismen, mit diesen Wahnsinnsvorstellungen, die viele von uns so im Kopf haben, hat dazu geführt, dass in der Tat also das Konzept für den Datenschutz entstanden ist. Und ja, wir können das nur so beschreiben, eine Eruption von schöpferischem Tun.
Ja. Und dann muss das ja auch irgendwo auskristallisieren, das Schöpferische, und dann doch sich irgendwie verstetigen, um dann darauf auch Bezug nehmen zu können, das entwickeln zu können, begründen zu können, verteidigen zu können, befördern zu können. Wie ist dann diese Verstetigung? Wie fand das statt?
Na, die Verstetigung ich war ja am Anfang meiner Ausbildung im Grunde, und das heißt, ich musste noch eine Referendarzeit machen, denn doch. Und ich habe mich dann nicht drum gekümmert in der Zeit, weil ich einfach andere Sachen hatte, auch in dem Alter alle möglichen anderen Schwierigkeiten, sodass ich sozusagen den Prozess der Verstetigung selber gar nicht unmittelbar mehr miterlebt habe. Ich habe also nur sozusagen das Ei gelegt. Und nach dem Ei waren wir alle so erschöpft, dass wir gesagt haben, jetzt nie wieder Datenschutz. Das war sozusagen von uns damals die Devise. Wir haben im Grunde Tag und Nacht gearbeitet und in Tag und Nacht sozusagen dieses völlig neue Ding auf den Boden gestellt. Danach waren wir erschöpft, also die unmittelbar Arbeitenden, und gesagt, jetzt Schluss, wollen wir erstmal nichts mehr zu tun haben. Und dann hat es langsam etwas gegeben, worüber man anders reden müsste. Das ist nicht mehr das Schöpferische. Und da war es nur so, da erinnere ich nicht Einzelheiten mehr, weil ich dann nicht dabei war. Es gab aber eine Verbindung, das war mein Onkel. Und mein Onkel war im Bundesinnenministerium im Datenschutzreferat, war aber aufgrund seiner Ausbildung, ist Informationswissenschaftler, dafür ausersehen, die Struktur von Informationssystemen in der Bundesrepublik zu bauen. Und hatte als Liberaler sozusagen Freiheitsrechtsvorstellung. Und er war so unser Verbindungsglied, der immer sozusagen gepetzt hat aus dem Innenministerium und seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es dann doch überhaupt an die Öffentlichkeit ging. Denn wir haben damals ein Gutachten gemacht, das ist unter Verschluss gekommen. Und dann ist mein Onkel und die politischen Kräfte, das war vor allem die FDP, hat dafür gesorgt, dass es als Bundestagssache publiziert wurde. Und naja, dann hat das seinen Gang genommen. Und da müsste man anders reden darüber. Damit war der unmittelbare Schöpfungsakt abgeschlossen. Und uns alle, also ich weiß nicht, das ist vielleicht jemand, Leute, die andere Fächer machen, entwickeln die DNA oder so, entdecken die, und wir haben halt das Prinzip entdeckt. Und wenn man heute die Beteiligten fragt, das sind vor allem sozusagen Steinmüller und auf eine bestimmte andere Weise Herr Pottlich, würden sie das immer so bestätigen als eine Eruption. Und was an uns nagt sozusagen, dass man uns später in dem Prozess der Verstetigung die Idee geklaut hat. Und ich weiß das von anderen Beteiligten, dass sie in gewisser Weise darunter leiden. Mich stört das, aber ich leide nicht darunter. Aber die anderen sozusagen, man hat uns sozusagen den Ruhm, was immer, man hat uns unsere Urheberrechte geklaut im Prozess der Verstetigung.
Wie kam es überhaupt dazu, dass man damals dann dieses Gutachten erstmal gar nicht so veröffentlichen wollte? Wovor hatte man Angst?
Also ein Teil von meiner Angst hatte, mir war immer klar, es gibt in dem Datenschutz auch eine strukturelle Komponente, die nicht über Persönlichkeitsrechte so. Die Sprache, die war damals gefunden war, aus heutiger Sicht, also sie sagen, noch nicht die richtige, aber die hieß Informationsrecht des Parlaments und überhaupt, also was Sie heute in Ihrer Amtsbezeichnung haben, Informationsfreiheit. Das war mir klar, dieser Aspekt gehört untrennbar zum Datenschutz dazu. Und das wollten Sie nicht. Und ein Streit war sozusagen, da es in dem Gutachten so drinsteht, wollten Sie diese strukturellen Aspekte einfach nicht publizieren. Und das andere war, es passte politisch nicht in die Landschaft, weil letztlich haben wir ja sozusagen etwas gemacht, was im Recht äußerst ungewöhnlich ist. Es ist fast revolutionär. Das heißt also, nach den Vorstellungen, wie Recht sich entwickelt, sondern durfte sich das nicht entwickeln. Es durfte sich nicht entwickeln, dass ein kleiner Assistent oder junger Assistent von 25, noch ein Assistent von 25, ein räudiger Kirchenrechtler sozusagen das Recht neu schreiben in einem ganz zentralen Punkt. Und ich glaube, das war von Ihnen als von denen als so gefährlich erkannt, dass sie nicht wollten, dass es öffentlich wird und dass vor allem unsere Personen damit nicht in Verbindung kamen. Na gut, und da gab es eben andere Strömungen, für die mein Onkel mitgesorgt hat und dadurch ist es dann publiziert worden. Es war vor allem Verdienst der FDP wohl.
Das, was ja dann zentral Element wahrscheinlich auch des Gutachtens generell war, war ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Oh. Haben Sie es damals auch schon so genannt?
Ja, das ist sozusagen, das verliert sich ein bisschen. Also wir Beteiligten haben uns unterhalten. Es ist so, dass also der Name informationelle Selbstbestimmung ist wohl Steinmüller irgendwann aufgefallen. Die Figur haben Christoph Meilmann und ich entwickelt in Nächte und tagelangen Diskussionen. Da ist sie uns irgendwie rausgetropft. Aber es war alles so, ja, so eruptiv, man weiß das nicht mehr. Ich glaube, es war so. Letztlich ist es aber eine Tat von drei Leuten, die in unterschiedlicher Weise an dem Ding gezurrt haben.
Trotzdem finde ich es immer noch erstaunlich, wenn man sagt, das war 1972. Das heißt also Rechner, 71, oder 71 sogar. Das heißt, man war gerade auf dem Mond geflogen zwar, aber zwar mit einem Rechner, der nachher, wie man es ja immer so schön hieß, den C64 aus den 80er Jahren nicht mal übertroffen hätte. Also es war wirklich Steinzeit ja noch mehr oder weniger der EDV. Und trotzdem hatte man da schon dann diese Ideen entwickelt und diese Ängste ja vielleicht auch, was dann ja dann in diese Rechte dann auch einfloss, dass daraus mal eine Gefahr wirklich ausgehen könnte, aus diesen damals, aus unserer Sicht ja heute sehr primitiven Rechnern ja noch. Da ist ja jeder Mikrowellengerät heutzutage hat ja mehr Rechenpower als damals wahrscheinlich so eine Rechenanlage.
Aber uns war ja klar, sondern dass mit Hilfe dieser Rechner eine Welt völlig neu gebaut wird. Das war uns klar, das wussten wir. Also war ein Teil unserer Vision. Und deswegen war es auch völlig klar, dass man dann nach Gefahren auf dieser Ebene gefragt hat.
Herr Lutterbeck, Sie hatten aber das nicht im Sinne der künstlichen Intelligenz, wenn ich das richtig verstanden, interpretiert, sondern mehr als Organisationsverstärker, als im Zusammenhang eingebaut in die Kommunikation unter den Menschen und nicht sozusagen als Menschersatz, was damals ja eher noch das war, was so als Robotergehirn für Ängste sorgte.
Es gab schon diese beiden Vorstellungen. Oh ja. Also es gab schon also in unseren Gesprächen auch die Idee, also mit Recht zu formalisieren und so, die gab es schon, auch künstliche Intelligenz. Das andere war eben in der Tat Bürokratie auch abbauen, Transparenz zu schaffen, damit Bürokratie abgebaut wird und nach bestimmten Werten funktioniert. Es gab sozusagen, wenn man die Strömung damals sieht, schon einen Zweig, der auf den KI-Baum gesetzt hat, zum Beispiel Herr Schlink aus Berlin von der Humboldt-Uni, das war ein sehr kluger, aber ich glaube, er hat damals schon aufs falsche Pferd gesetzt. Das kann man aber nicht wissen, wenn sozusagen die einen mehr in die Richtung, die anderen so, und ich persönlich habe den KI-Zweig für mehr so eine intellektuelle Fingerspielerei gehalten und bin deshalb nicht in die Richtung weiter.
Das kam dann ja im Verlauf dann mindestens zwei Volkszählungen ja. Mhm. Und dann ja nachher, was dann ja auch daraus dann kam, das Volkszählungsurteil von 84. Wie kam es, oder wie haben Sie diese Zeit miterlebt? Das muss ja auch wahrscheinlich in Ihnen dann die Idee gekommen sein, als die Volkszählung kam, oh, da könnte man wahrscheinlich ja unser Prinzip oder unser Recht auf Information und Selbstbestimmung drauf anwenden.
Die war sehr spannend, da erinnere ich mich sehr genau dran. Ich habe damals beim Bundesdatenschutzbeauftragten gearbeitet, war in der Anfangszeit sozusagen als Konzeptmacher für Herrn Bull eingekauft worden. Was sich aber im Laufe der Jahre aufgrund nachlassender Freundschaft so nicht weiter fortführen ließ. Jedenfalls, ich sag mal, intellektuell hat mich Herr Bull immer sehr ernst genommen. Und Herr Bull hat dezidiert ja Stellung genommen für die Position der Bundesregierung. So war also der Meinung, das Ganze ist verfassungsgemäß. Und ich erinnere mich, einen der schönsten Augenblicke in meines Beamtenlebens war, dass ich irgendwann gefragt habe, was mache ich denn? Ich war ja anderer Auffassung. Und da hat mir jemand gesagt, du, da gibt es eine Remonstration. Und ich habe so nachgeguckt, was das ist. Und dann bin ich zu meinem Bull hin und gesagt, Herr Bull, jetzt ist es eine Remonstration. Ich sage Ihnen, die Verfassung, die Volkszählung ist verfassungswidrig. Dann ist er wohl aufgestanden und gesagt, und ich sage Ihnen, ich verbiete Ihnen, diese Auffassung zu vertreten. Dann war also klar, wie die Sache läuft. Und das war die Binnenstruktur von dem Ganzen. Unsere Dienststelle, jedenfalls alle Leute, die normal waren, waren alle der Auffassung, dass sie verfassungswidrig ist. Und die höheren Ränge, insbesondere Herr Bull, war der Auffassung, sie sei verfassungsgemäß, hat das alles auch für eher dummes Zeug gehalten. Und so ist das eine Geschichte meines Berufslebens eben, dass ich eben Recht behalten habe und wohl ist ja dann auch gewippt worden, würde man wohl sagen. Die Position war halt falsch.
Haben Sie denn da, oder fiel da schon das Stichwort informationelle Selbstbestimmung?
Haben Sie es selber da noch präsent gehabt?
Nee, eigentlich nicht mehr sehr. In unserer Praxis hat es sowieso keine große Rolle gespielt. Ich habe Datenschutzkontrolle gemacht und da spielt das also keine entscheidende Rolle. Nein, es hat praktisch keine Rolle gespielt. Auch in der wissenschaftlichen Diskussion hat es keine Rolle gespielt, weil die auch von anderen als uns angeführt wurde, sodass eigentlich ich das Datenschutzgutachten von damals schon vergessen hatte. Und das kam dann plötzlich wieder vor. Aber wie man im Urteil nachlesen kann, habe ich ja auch nichts. Denn sie zitieren mich ja auch nicht und die sagen ja auch nicht, wo sie geklaut haben. Und das ist selber, also ich hatte es ja schon erwähnt, auch schon für mich bitter. Und die Begründung dafür, die kenne ich zufällig, das ist jetzt off the record. Also klar war, die ist verfassungswidrig. Es gab nur eine einzige vorzeigbare Argumentation in Deutschland, die sozusagen in der Lage war, das Problem zu beschreiben. Das war unser im Gutachten. Und so Pottlich, der sie in Form gegossen hatte. So, also die Richter mussten das übernehmen. Der Berichterstatter des Urteils, Herr Häusner, war sozusagen einer der unseren, mit dem haben wir fachlich auch in so einem kleinen Verein zusammengearbeitet, den wir gegründet haben. Und sozusagen das Verfassungsgericht hat er Pottlich vor der entscheidenden Sitzung gerufen und so hat es Pottlich mir erzählt, gesagt, tja, Herr Pottlich, es ist recht, Sie haben recht, also wir, Steimler und so weiter, aber sozusagen solche linken Vögel, die kann man nicht zitieren und sind Sie damit einverstanden, dass wir übernehmen, aber Ihr Preis ist, Sie werden niemals zitieren, macht das damals auch Fassungsgericht nicht so ganz häufig, aber in dem Fall hätten Sie müssen, gefragt, dann hat Pottlich mir gesagt, naja gut, dann habe ich gesagt, gut, mach das mal, ich will ja sozusagen, dass die Sache vorankommt, das Ergebnis ist sozusagen, dass dieses, also auch für die Rechtsgeschichte nicht ganz unwesentliche Ereignis sozusagen, ohne Ansehung solcher Beteiligten wie Steinmüller, ich und Pottlich, das weiß heute keiner mehr. Es gibt einige, aber sozusagen in der Recht, in der Juristerei spielt das keine Rolle. So als sei es vom Himmel gefallen.
Das heißt, Sie selber waren auch nicht involviert, immer nur Herr Pottlich, Das heißt, Sie haben dann erst aus den Nachrichten davon erfahren oder inwieweit waren Sie dann doch?
Na, ich war doch damals kleiner Beamter. Mhm. Also als Beamter hat man genug zu tun, seinen Alltag hinzukriegen. Ich habe Datenschutzkontrolle gemacht und hatte ganz andere Sachen zu tun, als mich darum zu kümmern. Also hat mich auch ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Gut, und ab da, ab 83, ab dem Datum, da wurden in der Tat Dinge anders geschrieben. Aber das ist sozusagen wieder eine andere Geschichte. Mein persönlich ist es, das wird Ihnen da auch nicht anders gehen. Es sind Beamte, nicht, dass man jeden Tag 8 Stunden arbeitet, aber irgendwann sagt man so, das ist der Schluss, habe ich was anderes zu tun, und so war das damals halt.
Ja, aber wie haben Sie es dann sozusagen selber dann mitbekommen? Erst beim Lesen des Urteils, dass man sagt,
oh, nein. Wir wussten natürlich, wir haben auch sozusagen bei uns im Kaffeeraum gesessen, also jedenfalls die Dissidenten der Dienststelle, und hatten das gehört und einen Jubel, und wir haben auch einen Sekt gekippt, weil es war klar, wir hatten alle recht, und unser Chef hat einen auf die Birne gekriegt.
Was waren denn so die Themen damals dann, die Sie bearbeiten mussten beim BFD?
Ich bin, glaube ich, der Erste gewesen, der jemals in Deutschland eine Kontrolle gemacht hat. Und ich habe gerne Datenschutzkontrollen gemacht. Die anderen haben sich jahrelang das gar nicht getraut, rauszugehen, weil das ging gar nicht mit Juristischen. Da musste man irgendwas anderes finden.
Genau, hatten Sie eine Methode? Ich frage nach Ihrer Methode.
Ja, das ist gut gefragt. Also wir hatten keine Methode. Ich habe das immer mit einem Kollegen zusammen gemacht, der Kollege hatte von der Pike auf Datenverarbeitung gelernt bei der Bundesbahn. Ich hatte meine Vorstellung von der Uni sozusagen aus der Informatik heraus, und das haben wir irgendwie zusammengeschmissen, und ganz pragmatisch so sind wir Schritt für Schritt vorangegangen, waren auch sehr erfolgreich über viele Jahre, bis zu dem Punkt, wo wir es nicht mehr durften.
Was waren das dann für Kontrollen oder was waren so die Ergebnisse der Kontrollen? Hat man, also wenn ich stelle es mir jetzt so vor, wenn das immer noch so die Anfangszeit ist, dass man da von den Seiten, die Datenverarbeitung betrieben haben, an Datenschutz gar nicht so gedacht hat, weil es das eben einfach auch noch nicht so, es gab zwar vielleicht die ersten Gesetze in Hessen auch, aber das einfach noch nicht so auf dem Schirm, wie vielleicht erst später nach dem Bundesverfassungsgericht.
Nee, natürlich, am Anfang haben wir uns sozusagen kleinere Behörden ausgesucht, wo wir hoffen, dass also alles im Argen liegt, und da konnte man einen schönen Bericht schreiben und das skandalieren, damit haben wir unser Selbstbewusstsein aufgebaut. Und dann kamen wir an die größeren Sachen ran, also Bundesanstalt für Arbeit, das ist damals schon ein Riesenklopper gewesen. Und da haben wir aufgedeckt, dass die Bundesanstalt für Arbeit nicht funktionieren kann. Wie gesagt, wir hatten immer ein organisatorisches Verständnis vom Datenschutz. Und dann war sozusagen die Methode, sozusagen herauszufinden, wie kriegt man heraus, das und warum sie nicht funktioniert. Und nicht theoretisch, sondern praktisch. Da waren wir sehr pfiffig, kann man gar nicht anders sagen, und haben also diesen Riesenladen aufgemischt zur Zeit. Und hatten da noch das Glück, dass unsere Chefs in Bonn keine Ahnung hatten. Die hatten nur ihre Rechtsvorschriften, aber wussten gar nicht sozusagen, wie Datenverarbeitung wirklich funktioniert. Also wie Menschen damit arbeiten und Konflikte da eingebettet sind. Da waren wir alleine, und das Glanzstück war sicher Verteidigungsminister, der noch eine Spur größer ist. Da waren wir nicht zu zweit, sondern zu dritt, einen ganzen Monat. Und da haben wir unter anderem Menschenversuche aufgedeckt. Was ja immerhin was. Wir haben auch herausgekriegt, wie sie funktionieren und wie die Datenverarbeitung funktioniert mit unserer Methode. Also das ist heute, würde man Whistleblower nennen. Man muss halt in der Organisation sozusagen in so einem Fall die Schwachstellen finden. Und mit Hilfe dieser Person ist es uns gelungen, die Strukturen offen zu legen.
Was für eine Verbindung hatten Sie zur Presse? Gab es Verbindung zur Presse?
Ja, natürlich. Also ich war in Zeiten, wo mein Verhältnis zu Herrn Buhl noch gut war, auch für Presse verantwortlich. Da hatten wir natürlich unsere Spezialisten, unsere Feinde. Und die Erfahrung, vielleicht kann man sagen, die Erfahrung damals, heute ist es vielleicht anders, war die, dass man sich auf bestimmte Medien nicht wirklich verlassen kann, also etwa Spiegel oder Stern, sondern die haben heute ein Thema, in 3 Monaten interessiert sie ein anderes, sozusagen, da kann man keine verlässliche Sache aufbauen. Es gab ganz wenige Medien oder Journalisten, wo das ging. Also das war nicht nur eine Sache des Vertrauens, sondern dass man das Gefühl hat, die sind an einer Sache interessiert. Aber das waren ganz wenige. In der Süddeutschen Zeitung gab es einen, aber sozusagen, das waren immer nur Einzelne.
Gab es eine Verbindung in die Bürgerrechtsszene hinein? Gab es eine Verbindung rein zu den langsam dann ja auch entstehenden Datenschutzbeauftragten der Länder? Oder sind, ich bin einen Tick zu spät jetzt wahrscheinlich.
Nö, also man muss es ausgraben. Es gab, die Antwort ist jein, weil das war auch noch mal eine wilde Phase. In dieser wilden Phase sozusagen hat man schon auch an die andere Formen gedacht. Und mir fällt ein, zu 1984, also so Anfang 84, habe ich eine Bürgerinitiative gegründet mit in Stuttgart. Willi Hoss war zum Beispiel dabei, also einer der Gründungsmitglieder der Grünen. Die wurde ganz im Fernsehen übertragen und irgendwer fragte mich immer wieder nach irgendwelchen Positionen meines Chefs zur Sicherheitsverwaltung. Und ich habe mich geäußert, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß nicht. Und danach wäre ich fast geflogen. Ich war kaum in Bonn zurück sozusagen, da kam es. Aber wie gesagt, das ist jetzt die lustige Variante. Es fing an, ich hatte auch dann dienstlich schon, also in die Fraktion der Grünen zu bearbeiten, zu denen ich von daher auch eine Nähe hatte. Die gab es, aber die gab es nicht auf breiter Ebene, sondern über einzelne Personen, zum Beispiel mich.
Welchen Einflüssen unterlagen Sie sonst noch? Ich meine, sich für Technik zu interessieren, Jurist zu sein, politisch interessiert zu sein, was ich jetzt irgendwie auch nochmal unterstelle. Ja. Was waren noch so Ihre Einflüsse, denen Sie unterlagen? Auch, sagen wir mal, sozialwissenschaftliche oder vielleicht auch philosophische Art?
Also ist natürlich jetzt so, weil ich ja in diesem schon erwähnten Ding schon nachgedacht habe, ich weiß nicht, ob das damals war oder ob ich es jetzt reinlege. Also ganz sicher intellektuell war für mich ganz entscheidend der Gang in die Systemtheorie, die damals zum Beispiel von Politikwissenschaftlern, also ganz jungen, Nahr und Naschalt, das sind zwei Namen, die damals in Konstanz waren, und Herr Luhmann. Wobei mein Luhmann das natürlich einfach war, der war wie ich Oberregierungsrat und hat auch als Jurist gesagt, nee, also will ich ja lieber doch nicht und doch was anderes. Aber das war auch so, dass man über ihn so ein Stück Heimat noch hatte und er einem geholfen hat, in die andere Welt zu gehen. Also der entscheidende Weg, man musste für für mich war klar, es ist eine andere Gedankenwelt. Es ist nicht nur einfach ein neues Rechtsgebiet. Und für das andere Gedankengeld brauchte man auch eine Sprache. Und den gedanklichen Raum haben für mich, also ja, vor allem eben die Systemtheoretiker geöffnet.
Und dann ging es ganz langsam, entwickelte sich dann auch tatsächlich eine Vorstellung, die man heute als Rechtsinformatik auch bezeichnen kann. Oder ist es jetzt etwas zu kurz schon geschlossen?
Nein, das kann man so sagen, nur mit der Rechtsinformatik, da es nicht viele gibt, die sowas machen, sozusagen, also eine Vorstellung, wie ich sie zum Beispiel gehabt habe. Aber für mich war sozusagen nach diesem gedanklichen Anfang klar, dass der ein Fortschritt der Geschichte mit den Juristen, zumindest mit den damals vorfindlichen Juristen, nicht geht. Und da ich jetzt jung war und am Anfang meiner Karriere sozusagen, habe ich mir gesagt, sozusagen, also es geht sozusagen nach allem, was du weißt, nicht weiter. Ich muss meine Impulse woanders hören. Und der dann für mich ganz entscheidende Impuls ist Josef Weizenbaum gewesen. Und zwar in seiner Intellektualität, durch den ich zufällig gestoßen bin. Und sozusagen der sozusagen nochmal eine Form, einen Schub in die Richtung gab.
Weizenbaum, der Vorteil von Weizenbaum ist, der hat wirklich als Informatiker hingelangt, ja. Der wusste, wovon er sprach. war gleichzeitig aber auch immer eine moralische Instanz.
Ja, ja, ja.
Stand die Moral nicht oftmals eher im Weg? Gab es nicht so dieses Moralinsaure des Amerikaners, wo man auch manchmal sagt, nö, das übertreibst du auch immer leicht? Oder ist die sozusagen das, was Weizmann gemacht hat, überlege selber, ob du es verantworten kannst, was du tust. Also er hat das ein bisschen psychologisiert, sozusagen.
Ja, ja.
War das was das Faszinierende am Weizenbaum?
Also das Faszinierende war einmal, dass er eine moralische Position hatte, was nicht furchtbar viele haben. Zweitens, dass er ausnehmend intelligent war. Also, sag ich ja, ausnehmend intelligent. Und dass er eine Frage gestellt hat, die sehr radikal war. Also das ist eine fachliche Frage. Ist nicht in der ganzen Informatik ein gedanklicher Fehler dann? Das war die Frage. Und sozusagen, das ist eine mächtige Frage, wie sie überhaupt nur im Buche steht. Und sozusagen mit Hilfe auch seiner Persönlichkeit war es möglich, die Auseinandersetzung auf eine Ebene zu bringen, die noch handhabbar ist. Und ich kenne also niemand sonst, sozusagen, der wie er solche Fähigkeiten gehabt hat.
Was war denn das für ein Fehler, der in der Informatik liegt?
Also, heute würde ich sagen, dass sie sozusagen diese gesellschaftlichen Aspekte nicht in ihr Fach integriert hat.
Ja. Mhm.
Sie hat sich fälschlicherweise als Mathematik, als reine Ingenieurwissenschaft verstanden, als alles Mögliche. Nur nicht eine, die in der Welt mit ihren Systemen Wirkung macht. Mhm. Und den Fehler hat sie gemacht und das ist auch nach Weizenbaum auch anderen Informatikern klar geworden, dass es so einen Fehler geben muss. Und das war nun interessant, an so einer Sache auf. Die Informatiker waren neugierig, damals zu hören, kann da was dran sein? Und haben mich sozusagen aufgenommen als ehrenhalber Ingenieur und bin halt da geblieben.
Sie hatten ja vorhin schon Ihren Onkel, Sie bezeichnen ihn ja in Ihrem Vorwort auch als Lieblingsonkel Ernst Lutherbeck, erwähnt vom Bundesministerium oder vom Bundesinnenministerium, der das dann weitergetrieben hat. Nun nimmt man dem Ganzen aber auch, dass durchaus das Bundesinnenministerium auch Dingen nicht immer nur positiv gegenüberstand. Wie war das Verhältnis zum Innenministerium damals?
Nein, das stand nicht. Aber es war immer so, dass das Bundesinnenministerium durch seine Seilschaften, Parteiseilschaften, ob das heute noch ist, weiß ich nicht, aber damals war es so, geprägt war. Also für einen Teil des Innenministeriums war es prägend, dass sie in einer FDP-Seilschaft drin war, wo unter anderem Minister war, auch der dafür gesorgt hat, dass sie befördert wurden. Und die konnten sich aufgrund der Tatsache mehr erlauben. Und wie gesagt, das war die Aufbruchzeit unter Brandt und so weiter und es war gar nicht abwegig. Und es gab gleichzeitig natürlich im BMI Positionen, die ja vielleicht sogar reaktionär waren. Es gab eben beide, wahrscheinlich gibt es die heute auch noch und so könnte sich dieser Gedanke dann schließlich durchsetzen.
Wie war damals die Zusammenarbeit auch mit den dann ja aufkommenden Landesbeauftragten für den Datenschutz, als Sie auch noch beim BFD waren?
Also, von der offiziellen Seite, meiner Erinnerung nach, ja, ich glaube, der Bull hat nur den Semites ernst genommen, weil sie eben beide Professoren waren und jeder von den beiden hat sich jeweils für die Bessere gehalten. Es gab noch Beziehungen zu Berlin, weil die früh angefangen haben. Frau Leuze war schon aus Baden-Württemberg, die sozusagen das Herz auf dem rechten Fleck hat und gegen jede ihrer Männer sozusagen immer das erzählt hat, was sie nie erzählen durfte. Die war also verhasst bei uns, also in der offiziellen Politik, obwohl sie den Finger auf die Wunde gehalten hat. Mit einer beharrlichen, schwäbischen Art hat sie Ross und Reiter genannt. Aber sonst ist mir nicht erinnerlich, dass es da besondere Geschichten schon gegeben hat. Jedenfalls keine besonders profilierten. Sieht man von Semites ab, aber dessen Profil immer nur in bestimmten juristischen Aspekten bestanden hat.
Ich möchte nochmal wieder zur Rechtsinformatik zurückkommen. Es gab eine Zeit, da ging es auch darum, die Rechtsinformatik stark zu machen. Dass sie Ressourcen kriegt, dass Personal kommt, dass Lehrstühle entstehen. Und damals gab es, weil Sie gerade Herrn Bull und Herrn Simitis genannt hatten, gab es damals Statements, die nicht gut für die Rechtsinformatik waren. Wie war das?
Ja, das ist teilweise in Gremien abgelaufen, wo ich nicht dabei war. Es war so, dass eine junge Generation auch da war, also wo zum Beispiel ich gehörte oder in Berlin der spätere Datenschutzbeauftragte Garske, also Leute, die zum Beispiel Professuren haben wollten. Und es gab auch sonst junge Leute, die auf dem Gebiet hätten arbeiten wollen. Und nach meiner Kenntnis ist es so gewesen, dass Herr Bull und Simitis dafür gesorgt haben, dass dieses Fach nicht entstehen konnte. Sie haben dagegen gesprochen und da sie eine mächtige Stimme hatten, haben halt die Forschungsförderer und so gesagt, ne, das lohnt ja gar nicht, so ein Bereich, das können die Juristen alle mal.
Und da war die Vorstellung, man kann normativ, das rein normativ auslegen, um dann die Technikentwicklung so im Griff zu behalten.
Das war die Vorstellung. Und diese Vorstellung ist ja die mächtigere geworden.
Heute nicht mehr.
Es gibt glücklicherweise Ausnahmen, das weiß ich, aber sozusagen in dem Konzert von Stimmen ist das doch wohl die herrschende geblieben noch.
Immer noch.
Also aus meiner Sicht schon. Nehmen Sie mal den Kommentar vom Simitis. Angesehener Kommentar zum Datenschutzgesetz, ich glaube mit inzwischen 1700 Seiten. So. Sage ich mal, ein Ausbund an Gelehrsamkeit. Jetzt gucken Sie mal im Stichwort, ob Sie in dem Ausbund an Gelehrsamkeit irgendwelche Stichworte bezogen auf die Datenverarbeitung finden. Und zwar wirklich. Sie finden nichts. Das heißt, also für mich ist es ein Extrembeispiel oder ein besonders gutes Beispiel dafür, sozusagen wie eine Entwicklung gemacht werden kann, nämlich diesen. Ich will dies in der Abrede stellen, dass der Weg total falsch ist. Aber der Weg ist in einem wichtigen Punkt total falsch.
In 97 und 98 mal die Webseiten der Datenschutzbeauftragten sich angeguckt und waren dann nämlich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Damals hatte der BFD zum Beispiel noch gar keine Webseite, habe ich da gesehen. Und es gab ein paar Landesbeauftragte und der einzige, glaube ich, wo tatsächlich was sich in diesem halben Jahr, wo sie zweimal geguckt haben, geändert hat, war in Schleswig-Holstein. Ja, okay. Aber sie hatten vor allem bemängelt, dass dort auch vor allem nur juristische Texte stehen und eigentlich die Technik zwar genutzt wurde, aber dann auch eigentlich nur stiefmütterlich. Hat sich da wohl was geändert?
Ja. Das hat sich geändert. Also ich muss sagen, ich erinnere noch ziemlich genau, ich hatte in den Kieler Landtag diesen Vortrag gehalten und die Gesichter. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Vortrag, weil ich ja wusste, die sitzen im Raum und man guckt so in Gesichter rein, die in offenen Mund sagen, was zählt, das darf er doch gar nicht. Also es war erschreckend und das ist nach meiner Meinung also auch der Zustand, den ich dann in Bonn zum Schluss erlebt habe. Dass keine Beziehung mehr zwischen der Aufgabe und irgendwelchen Betroffenen einfach da war. Und das hat sich nach meiner Meinung abgebildet. Es hat sich auch abgebildet, dass diese Technikgeschichte nicht ernsthaft wirklich angegangen wurde, außer Schleswig-Holstein, wie gesagt.
Sie haben ja dann im weiteren Verlauf Internet und Recht, ja vor allem bei Ihnen am Lehrstuhl, dann bearbeitet. Und dann kam am Ende die neue Rechtsinformatik heraus. Was ist das Neue an dieser neuen Rechtsinformatik?
Und das wirklich Neue ist, dass sie die Ökonomie integriert und zur Kenntnis nimmt, dass Software, also Code-Regulator sein kann und als eigene Entität wirkt neben Recht und anderen Entitäten. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, der große Unterschied. Also etwa normalen Juristen würden diese Position nie anerkennen, mit 1000 Fußnoten nachweisen, was für ein Reaktionär ich bin und mit Technik glauben und so weiter. Gut, und es gibt eben andere, da habe ich, glaube ich, auch ganz gute Belege, vor allem aber aus Amerika auch, die sagen, nein, das ist ein eigenständiger Regulator. Und wenn das so ist, dann müsste Rechtsinformatiker einfach zur Kenntnis nehmen, dass es sowas gibt und diese verschiedenen Regulatoren, Code und Recht und Markt, was es so gibt, aufeinander beziehen. Und Rechtsinformatik wäre eine Disziplin, die besonders sozusagen eben um Code sich kümmert, aber auf dieser Zwischending zwischen Code und Recht und Ökonomie vielleicht.
Eine ökonomische Perspektive auf den Datenschutz könnte darin bestehen, zu sagen, dass man auch für Daten, dass meine Daten etwas kosten. Oh. Und ob wir nicht auch privatrechtlich sozusagen darüber rankommen. Du darfst meine Daten verwenden, wenn du mir das Geld gibst. Wenn es fair, wenn der Tausch fair ist. Ist das eine Position, die denkbar ist im Datenschutz?
Also sie ist sicher denkbar in bestimmten Aspekten. Das ist sicher nicht in allen Aspekten. Aber sozusagen mein Ansatz führt hier dazu, dass ich sage, Leute, ihr müsst differenzierter an die Sache rangehen und den Glauben daran verlieren, dass man durch Rechtssetzung alleine irgendwas richten kann. Das geht nach meiner Meinung nicht mehr. Und ja, es ist also Aufruf, differenziert an die Sache ranzugehen.
Und das wäre eine Option, die ich eben gerade...
Das ist eine Option, aber es ist sicher nicht eine Option für alle Fälle.
Wie muss man sich vorstellen, rechtliche Regelungen in technische Anweisungen zu übersetzen. Der rein deduktive Weg, das zeigt jetzt die Erfahrung der letzten 30 Jahre, funktioniert so nicht. Aber man wird diesen Optimismus, dass man da doch durchaus etwas machen kann, was verlässlich ist, diesen Optimismus kann man als Rechteinformatiker eigentlich nicht aufgeben.
Nee, kann man nicht. Aber man kann, man muss mitkriegen, wann ein Weg falsch war. Und ich bin sicher, dass der Weg, mit dem wir am Anfang begonnen haben, falsch war. Der führte nur zu weiteren deduktiven Ungetümen, aber nicht zu mehr Einsicht über die Wirklichkeit. Und dann ist die Frage, das war also ungefähr Mitte der 90er mein Problem, dass mir klar war sozusagen, dass die alten Gewissheiten eingestürzt waren, ich aber nichts Neues hatte. Und hatte da das Glück, mit einem erst Studenten, dann Assistenten zusammenzuarbeiten. Und wir haben beschlossen, vom Scratch, also sozusagen vom ersten Beginn, alles neu aufzubauen.
Wann war das?
Das war Mitte der 90er. Mhm. Uns hat es erleichtert, dass wir entschieden haben, dass es in Deutschland keine einzige Stimme gibt, die auf der Höhe der Probleme ist. So arrogant, aber wir waren zur Zeit. Dann haben wir gesagt, wer ist denn in der Lage, diese Probleme anzudenken, und sind nach ungefähr 2 Jahren zur Auffassung gekommen, dass dieser Mensch in Harvard ist und Lessig heißt. Und haben Mitte der 90er beschlossen, sozusagen unseren Weg entlang dieser amerikanischen Forschung, für die vor allem der Name Lessig steht, weiterzumachen.
Code is law.
Ja. Und also das heißt, wir haben das in der ganz frühen Phase, wo niemand in Deutschland kannte, schon gemacht. Und als wir dann mal so weit waren, war die Frage sozusagen, wir glaubten, das ist ein gutes Gerüst, neu an die Fragen ranzugehen. Immer war noch die Frage, wie erfährt man genaues? Und dann war die Entscheidung, man muss empirisch sich Brocken raus holen und jeden Einzelnen befragen, dass man mehr Einsicht hat. Eine Arbeit war, die habe ich mit Assistenten oder Doktoranden gemacht. Also es gibt bisher 3 nach meiner Meinung überragende Arbeiten. Eine ist, dass wir gefragt haben, wie wirken sich denn diese Mechanismen in der Neugestaltung von Netzen aus? Eines der Hauptprobleme, die es heute in der Welt gibt. Das hat eine Doktorandin von mir gemacht, die sehr erfolgreich damit geworden ist. In den USA kennt man ihre Arbeit, im Kongress war sie, und sie wird so schlecht nicht sein. Eine zweite war, die war noch abstrakter. Da haben wir gefragt, gibt es einen Fall in der Realität, der sich nur durch Code und nicht durch irgendwelche soziale Normen, kann man das beweisen? Das hat ein Assistent von mir gemacht in seiner Arbeit. Der hat sozusagen das Internet Relay Chat untersucht und 120.000 Zeilen Lines of Code untersucht und aus dem Code heraus die Strukturen entwickelt. Und es war sozusagen das Modell für etwas, das man beweisen kann, in einem einzigen Fall funktioniert etwas Wichtiges im Internet ohne gesetzliche Regeln zum Beispiel. Und dann kann man ja schlussfolgern, wenn das so ist, wenn es einen einzigen Fall wirklich gibt, dann gibt es möglicherweise auch mehrere Fälle. Wenn es aber mehrere Fälle gibt, sozusagen, kann die Auffassung nicht richtig sein, dass alles durch Recht gemacht wird. Also man kann sozusagen mit so einem Ansatz die Gewissheit bestimmter Auffassungen vom Bord kippen. Und Das Letzte, was wir im Augenblick probieren, auch wieder so uns im Bereich rausgesucht, die ganze IT-Sicherheit. Und wir glauben, also es ist ja im Augenblick so, dass jeder ordentlich weiß, es ist ein wichtiges Problem, es ist ja auch bei den Datenschützern durchaus ein wichtiges Problem, aber man hat überhaupt keine Theorie. Man wendet immer mehr Gelder auf, aber sicherer wird das nicht. Und die Frage, woran kann das liegen? Und unsere Untersuchung ist halt, wir untersuchen die Anreizmechanismen von IT-Sicherheitslösungen und schlagen sozusagen ein neues Konzept für IT-Sicherheit vor. Das wären so drei Beispiele, wo man es mal zeigen kann, dass die zunächst mal nur theoretisch natürlich sind, aber gut, man, sozusagen mit dem kann man weiterbauen. Und dann hätte man als Ergebnis erreicht, so wie ihr euch damals das vorgestellt habt, das Recht und welche technischen Vorschriften zusammen, ist es nicht. Das Recht wirkt eigenständig, aber wie es wirkt, das muss man genau untersuchen und das ist natürlich auch manchmal von Fall zu Fall verschieden. Und das heißt, und im Ergebnis auch, sozusagen die beteiligten Fachgruppen müssen zusammenarbeiten. Also kein Jurist kann sagen, es ist so. Nein, es ist sozusagen, die Wahrheit ergibt sich durch die Zusammenarbeit von mehreren.
Was würden Sie als den wesentlichen Kern des Datenschutzes bezeichnen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Für mich war es immer am Anfang jedenfalls die Frage, Datenschutz muss die Frage beantworten, wie wir leben wollen in einer anderen Stadt. Das ist also eine ganz zentrale Frage.
In einer anderen Stadt?
In einer anderen Welt, Entschuldigung. Ja, ja. Also ist die Frage nach unserer Lebenskonzeption und nicht etwa die Frage nach, welches Datum von X nach Y wandert. Also ganz prinzipielles Fragen, was sozusagen in unserer Gesellschaft drin ist, wo ich sage mal, bei Zeiten eben unterschiedliche Antworten auch gegeben werden müssen. Dort sozusagen als ein anthropologisches Grundanliegen ist Datenschutz angesiedelt. Hatten wir das auch angesiedelt? Das war unsere Idee von informationeller Selbstbestimmung.
Hatten Sie, war das eine Vorstellung von Privatheit?
Nein.
War das eine Vorstellung davon, auch elektronische Datenverarbeitung in der öffentlichen Verwaltung überhaupt nutzbar zu machen. Wir müssen überhaupt nach den Rechtsgrundlagen suchen. Das ist so ein Teilaspekt gewesen, auf den Herr Pottlech zum Beispiel aufmerksam gemacht hat.
Ja, das war aber nicht im Zusammenhang, als Ausdruck eines zusammenhängenden Theorienkonstruktes. Es war klar, Datenverarbeitung hat vor allem auch die Funktion, oder Datenschutz hat die Funktion, Bürokratie abzubauen. Das war... Nur so macht es nach unserer Meinung nach Sinn.
Transparenz zu schaffen.
Richtig, ja.
Das war aber dann, ist es jetzt vor allen Dingen ein funktionales Argument für eine moderne Gesellschaft oder ist Datenschutz dann doch mehr vor allen Dingen ein politisches Projekt?
Also das eine ist zweifellos was Funktionales. Das Politische ist für mich darum begründet, dass eine Gesellschaft auf ihre Grundprobleme Antworten finden muss. Und wir hatten so damals die Vorstellung, dass der Datenschutz etwas sein könnte, was dem Einzelnen hilft. Aber es war nie die Vorstellung, dass das so von Privatheit, das gar nicht, oder segmentierte Bereiche von Privatheit, überhaupt nicht. Es war ein Mittel, wo wir uns entfalten müssen, als Menschen entfalten müssen in der Gesellschaft. Deswegen ist heute zum Beispiel Informationsfreiheit für mich der elementarere Wert. Also sagen, die Amerikaner sehen es ja ähnlich sozusagen. Also das ist nicht das Abgeschottetsein, das war es auf keinen Fall.
Wie beurteilen Sie dann diese Veränderung, wenn man das überlegt, in den 80er Jahren, eben als Abwehrrecht gegen den Staat? Man hatte Angst, selbst wenn der Staat versucht rauszubekommen, wie viele Leute in einer Wohnung wohnen, dass es dann datenschutzrechtlich schon problematisch ist, hin zu heutigen Verhältnissen. Die Leute schreiben Blogs, schreiben in Twitter, benutzen sehr exzessiv Netzwerke, soziale Netzwerke, wo sehr viele persönliche Informationen preisgegeben werden. Hat sich die Gesellschaft sozusagen verändert?
Ja, die hat sich teilweise verändert, glaube ich ganz sicher so, die Gesellschaft hat auch gelernt, dass 1984 so auch nur eine literarische Fiktion war. Wir haben gelernt, dass es nicht die großen Geschichten sind. Und wir haben vor allem gelernt, dass wo man misstrauen muss und wo man vertrauen muss. Und das bedeutet, dass die die Ansätze, die über den großen Bruder sozusagen Datenschutz begründen, aus meiner Sicht falsch sind. Und würden auch dahin führen, dass man ein beliebiges, hochgekochtes Problem heute, wenn man das anpasst, dann sagen die einen sagen so und die anderen so. Man kommt nie zum Konsens. Das ist für mich ein Beleg dafür, dass der Datenschutz heute nicht richtig justiert ist. Also ist eine Herausforderung, wiederum sage ich mal jetzt an die Theorie, das können Sie als Praktiker natürlich nicht machen, weil Sie ganz andere Alterssorgen haben, aber ich glaube, die Justierung des Datenschutzes stimmt nicht mehr.
Wäre es denn heute dann ein anderes Produkt oder ein anderes Ergebnis, wenn wieder Lutherbeck, Steinmüller, Mallmann zusammensitzen und über den Datenschutz überlegen?
Also es würden sicher, wenn man das mal transponiert, dann sicher gleich bleiben der Impetus, also neu bauen wollen. Aber man hätte heute 40 Jahre später natürlich ganz andere Einsichten in Gesellschaft, auf bestimmte Ängste nicht mehr, sodass es würde anders aussehen. Aber sicher wäre es noch der Versuch sozusagen im Recht selber etwas völlig anders zu setzen.
Glauben Sie denn, dass der heutige Datenschutz, so wie er in der Rechtssituation existiert, mit den Gesetzen, die da sind, überhaupt noch den modernen Herausforderungen gewachsen ist? Von Telekommunikation, Telemedien, Internetbereich natürlich, genauso wie Geolokalisierung, RFID und was es alles an neuen Techniken ja gibt, auch viele neue Möglichkeiten bietet, Leute zu überwachen. Ist es noch zeitgemäß, das BDSG, so wie es heute ist?
Na, ich würde zunächst mal sagen, dass es, wenn ich so jetzt von außen reingucke, Institutionen oder Ansätze gibt, die ich mit Wohlgefallen sehe. Das sind in der Tat die Kieler Ansätze. Ich sehe aber außerhalb nicht sehr viel, was sich Mühe gibt, sozusagen in so eine Richtung zu gehen. Das muss ich einfach sehen, sondern nur ein aufgeregtes Geschrei. Also nehmen Sie mal als Beispiel jetzt den Skandal in der Bundesbahn. Was aber ist der Skandal? Aus meiner Sicht ist nicht unbedingt der Skandal, dass diese Datenabgleiche gemacht wurden, sondern über den Datenschutz, das war die ursprüngliche Idee, kommt heraus, dass diese Institution falsch aufgestellt ist, falsch organisiert ist, Gelder verbleibt, also die Ineffizienz, was wir immer wollten. Das Instrument Datenschutz, das ist aus meiner Sicht der Skandal, dass ein riesen internationaler Konzern sozusagen Gelder verplempert, nicht ausreichend gemanagt wird. Das kommt so raus, während die Datenabgleiche, die werden ja selber von den Mitarbeitern und Gewerkschaften, naja, also ich glaube nicht, dass das der Skandal ist. Der Skandal ist das andere und dafür ist das Instrument ja immer noch gut.
Das heißt, Datenschutz lohnt sich, Datenschutz kann funktionale Anforderungen an, auch an Wirtschaftlichkeit durchaus auch mit erfüllen. Es gibt eine Win-Win-Situation. Ja, wir haben eine verbesserte rechtliche Situation durch den Datenschutz, wir haben eine Verbesserung der Technik, der Datensicherheit und auch der Wirtschaftlichkeit.
Ja, gibt es. Also der frühere Datenschutzbeauftragte von Daimler, der Herr Büllesbach, der hat immer bei jeder Gelegenheit gesagt, ja, Datenschutz als Wettbewerbsvorteil und Premium Cars, Premium Services und Premium Privacy. Und das hat er also so gebetsmühlenhaft über viele Jahre erzählt. Dabei ist aber wirklich was Wichtiges dran. Und das hat der Datenschutz nach meiner Meinung in manchen Institutionen geschafft. In Kiel besonders in dem, was sie tun, nicht unbedingt dem, was an der Oberfläche ist. Ich weiß das deswegen, weil ich so etliche Gespräche mit Google in der letzten Zeit hatte, um den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und die gingen immer darum, sozusagen, was darf man öffentlich machen? Und dann sagt, ja gut, öffentlich muss man schon das einige härter formulieren, aber gucken Sie doch mal, was in der Praxis passiert. Und das ist aus meiner Sicht sehr gut und dann muss man das andere eben auch hinnehmen und sich als Google jetzt mal sagen lassen, hört mal zu, so könnt ihr nicht mehr agieren als internationaler Konzern. Also es ist nicht so, also meine Unzufriedenheit, dass das Konzept nicht da ist, die ist zwar da, aber es gibt ja gleichzeitig auch die Erfolge und das Problem ist nur sozusagen, dass sich um das Konzept keine Sau mehr kümmert.
Ja.
Es ist nicht, also Ihre Institution, das habe ich also Ihrem Chef, den ich auch seit vielen Jahren schon kenne, ihr könnt doch nicht für die Bundesrepublik alles reißen. Hier müssen weiß ich was, irgendwelche Professoren da sein, die wirklich mal Funde reinlegen und ihre Kraft, und das tun sie eben nicht. Und sozusagen, das, die Schwierigkeit sehe ich und das tut mir irgendwie auch weh. Und dafür wäre es gut gewesen, es gäbe eine Rechtsinformatik. Denn irgendwelche Leute wären da bestimmt rausgekommen, sozusagen, die das können und die Zeit haben. Das haben wir nicht. Und es ist eine Situation von einem teilweise nicht schlecht aufgestellten Datenschutz, nach meiner Meinung, einer miserablen theoretischen Ausstattung, über die man nur lachen kann teilweise. Ich weiß auch nicht, wie das Problem zu lösen ist.
Noch ein anderes Problem ist ja, oder damit ja einhergehend, das Gefühl dann auch der Leute, ja, man könnte ja eh nichts tun. Also die Gefühle, dass die Daten eigentlich unkontrolliert verarbeitet werden und schöne Gesetze gibt es, vielleicht auch die Technik, aber es nutzt einfach nichts, weil erstens hält sich keiner dran und überwachen kann es auch keiner. Gibt es Möglichkeiten, dagegen was zu tun, oder muss man mit diesem Pessimismus leben?
Nee, man muss nicht leben damit, aber ehrlich sein. Und das wäre ja ehrlich, dass es sozusagen eine ubiquitäre Überwachung, Strukturen schon gibt. Und jetzt ist die Frage, wie man Gesellschaft in die Lage versetzt, sozusagen angesichts solcher Umstände noch Gesellschaft zu sein. Das ist aber eine andere Frage. Die wird auch teilweise international jedenfalls gestellt, mit eigenen Zeitschriften inzwischen. Das wäre zum Beispiel ein Desiderat. Es gibt die Fragen, ja. Klar, wenn das überall ist, dann ist unsere Vorstellung dieses großen Bruders, der überall reinkommt, möglicherweise völlig falsch. Dann müssen wir sozusagen andere Ideen haben, wie wir diesen Bereich menschlicher Entfaltung anders angehen. So, das wäre wieder der Aufruf sozusagen, also jedenfalls in der Theorie müsste man anders marschieren. Wie man das jetzt praktisch umsetzt, da hätte ich auch keine Idee. Ich glaube nicht, dass es schon praktisch etwas gibt, wo man das machen kann. Aber daraus spricht auch sozusagen, dass ich dazu raten würde, in bestimmten überhaupt nicht mehr so aufgeregt zu sein. Man muss sich also genau angucken, sozusagen, was ein Skandal ist und was nicht. Also beim Beispiel Bundesbahn sage ich mal, nachdem ich nachgedacht habe, der Skandal ist aber prima. Ein Glück, dass wir Datenschutz haben, dann wäre es nämlich rausgekommen. Das hat euch 200 Millionen gespart. Es gibt andere Bereiche und andere wird man sozusagen also mit gebremstem Schaum sehen müssen. Ja, gut, und das Problem ist, da würde ich sagen, jetzt von der Institution, also wenn Sie mir zustimmen, dass es diese Lücke gibt, dann können Sie das nicht machen, die Praktiker, weil die anders zu tun haben. Dann müssen Sie Interesse haben, dass zum Beispiel an den Universitäten solche Kompetenzen entstehen, die dann später hoffentlich mal wieder in die Praxis zurückgehen. Also würde ich mir da Impulse wünschen. Und ein anderes ist, dass es sich lohnt, ins Ausland reinzugucken. Also wenn Sie die amerikanische Diskussion sehen und feststellen, dass sie in vielen anders verläuft.
Ja.
Die Frage ist schon, warum? Also wenn man sagt, die sind auch Demokraten und auch nicht blöd sozusagen, dann sich mal überlegen. Und das liegt daran, die Amerikaner sagen uns, also ein bisschen ähnlich wie ihre Frage eben, sagen, ihr habt nur perfekte Gesetze in Europa, verglichen mit unseren. Aber sozusagen, was kommt denn an Kontrolle sozusagen heraus? Das ist gemessen am Aufwand ziemlich wenig. So gesehen nehmen wir Amerikaner es nicht hin, wenn ihr uns also die mangelnden Gesetze vorwerft, sozusagen, ihr habt ja selber ein Defizit im Alter. Und dass auch Fragen anders gestellt werden, oder wie ich eben gesagt habe, diese mehr konzeptionellen Dinge also sehr diskutiert werden, davon könnten wir hier lernen, und Voraussetzung wäre dazu, dass wir von einer zu enge juristische Sicht des Datenschutzes weggehen müssten.
Amerika hat jetzt ja auch durchaus, was Datenschutz angeht, einige Sachen, die sehr in der Kritik sind, aus deutscher Sicht auch, ja. Insbesondere was so Patriot Act angeht und die Überwachung der eigenen Leute. Wie sehen Sie das hier in Deutschland jetzt mit Vorratsdatenspeicherung und Ähnlichem, was sich hier in den letzten Jahren Neues herausgestellt hat oder neue Ideen, die man aufgetrieben hat, um die Strafverfolgung voranzutreiben? Ist das ein Gegner des Datenschutzes oder kann das doch einen Ausgleich geben zwischen Datenschutz und Strafverfolgung?
Das ist schwierig zu sein. Also ich glaube, dass sozusagen also genauso viele Interessen in Deutschland zum Beispiel da sind, die sagen, ich will geschützt werden vor Terroristen und will deswegen, dass XYZ passiert, wie das Gegenteil. Es gibt ja auch entsprechende Untersuchungen. Also für mich ist das hier ein Argument, sozusagen den Datenschutz nicht über diesen schwierigen Konflikt zu begründen. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle, sozusagen. Diese Sicherheitsprobleme sind aus meiner Sicht auch nicht wirklich entscheidbar. Die sind vor 40 Jahren auch kaum anders verbalisiert werden als heute. Eine richtige Lösung gibt es nicht. Je nach gesellschaftlichen Zustand sagen die einen, ich erinnere mich an so eine EU-Untersuchung aus dem letzten Jahr, naja, das ist die Mehrheit sozusagen, sagt, wir wollen das. Jetzt sagen andere Bürgerrechtsbewegte, wir wollen das nicht. Ich will das jetzt nicht bewerten, wer recht hat oder nicht, sondern nur sagen, es ist so schwer entscheidbar. Deswegen würde ich auch aus meiner Zeit, damals habe ich eins gelernt, niemals den Datenschutz über diese inneren Sicherheitsthematik begründen. Das ist furchtbar, nicht entscheidbar. Man kommt in rasende Konflikte rein je tiefer man reinguckt, sozusagen in irgendwelche Terrorgeschehen, umso schwieriger. Das ist sozusagen die Ausnahmesituation. Unsere Alterssituation ist sozusagen, dass wir unser selbstbestimmtes Leben mit anderen sozusagen immer besser wollen machen können. Und lieber die Frage stellen und sagen, hier sozusagen das im Einzelfall auszugleichen. Aber konzeptionell würde ich das nicht machen. Das ist aus meiner Sicht eine Falle.
Glauben Sie denn, dass es hier schon zu weit gegangen ist in Deutschland, die Überwachung?
Für sich selber jetzt? Nein, glaube ich nicht. Also jedenfalls sozusagen, ich messe der tatsächlichen Überwachung nicht mehr den Wert zu, den ich früher zugemessen habe. Wenn ich überlege, was ich als Kontrolleur alles untersagt habe, zum Beispiel bei der Bundesanstalt für Arbeit habe ich untersagt, den Datenabgleich von einer Abteilung in die andere, weil bestimmte Daten sozusagen, bestimmte Daten für ein Verfahren in das andere Verfahren hineingegeben werden, gekämpft wie ein Löwe. Und heute würde man sagen, naja, das könnte man vielleicht auch anders ausgleichen. Aber wie gesagt, meine Antwort ist, weil ich glaube, dass der Datenschutz ein fundamentales menschliches Anliegen anspricht, würde ich den ungern über diese Überwachungsproblematik regulieren und lösen wollen.
Wie sehen Sie denn den Datenschutz in den nächsten Jahren, die Entwicklung? Wenn man jetzt diese Entwicklung sieht, 84 oder in den 70er Jahren, Großrechenanlagen, vor allem Abwehrrecht gegen den Staat, jetzt immer mehr hin zu Personen, die eben vor allem viel von sich selber preisgeben, ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung oftmals so auslegen, dass sie vor allem wirklich Daten über sich in großem Maße ins Internet stellen. Ist das eine Entwicklung, die weitergeht? Also ist irgendwann einfach Datenschutz nicht mehr obsolet, weil eigentlich jeder überall präsent sein möchte?
Naja, es ist schwer zu sagen. Im Augenblick hat der Datenschutz wieder Konjunktur. Also, dass er sozusagen, nachdem er ins Mal abwärts gegangen ist, jetzt ein bisschen höher ist. Ich würde sagen, der Datenschutz muss sich sozusagen konzeptionell einfach anders orientieren. Also, früher war es Datenschutz deswegen gut, weil es sexy war. Man war so auf der richtigen Seite und hatte richtig kluge Fragen. Und von Ausnahmen abgesehen, gucken Sie doch mal die Datenschützer an, das sind Langweiler. Einfach als Personenlangweiler. Und die können auch nicht mobilisieren, dass man sagt, hier ist ein tolles Anliegen. Das Anliegen ist wichtig, gar keine Frage. Aber sozusagen, es gibt andere, die sind auch wichtig. Und dieses Sexappeal vom Datenschutz, den kann es nur erwerben, wenn es neue Sachen dazu gibt. Ich sag mal so, also in Kiel probiert man ja sowas, aber ich sehe nicht, dass es anderswo passiert. Also glaube ich schon, sozusagen, man muss sich auch öffnen. Man darf nicht zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken, das ist in Berlin eine gewisse Diskussion, man darf nicht sagen, oh ganz schlimm, wenn ihr das macht und wenn ihr eure Daten abgibt und so weiter. Da lacht ein 17-Jähriger krank. So kann man den Datenschutz nicht transportieren. Das ist nicht Sex, das sind alte Männer sozusagen, die solche Auffassungen geben. So, und das hat der Datenschutz versäumt in den letzten Jahren und hier ist ein offenes Feld.
Das heißt auch, dass es in der Gesellschaft noch mehr ankommt, dieses Thema Datenschutz. Weg von dem, man kann eh nichts machen, oder hin ja, zu doch. Einem, doch, ich hab's wirklich, ich bin derjenige, der es kontrolliert.
Doch, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, es ist ja ein offener Prozess. Ne? Das, die anderen werden ja auch antworten, sozusagen. Also jedenfalls, ich habe es ja mal so geschrieben, habe ich einen Prozess der Bürokratisierung des Ganzen gesehen. Mit dem Ergebnis, jeder sechste Pedel ist weg, der Datenschutz ist so langweilig wie nach 95. Jetzt gibt es wieder was anderes, mit vor allem aus der Technik kommenden Ansätzen. Also es ist offen, sage ich mal, das Rennen. Aber natürlich, wenn ich es von der Seite des Stärkeren her sehe, also von bestimmter staatlicher Institutionen auch, dann habe ich natürlich ein Interesse, es auf dieser langweiligen Ebene zu lassen. Und das geht los mit, wen berufe ich zum Datenschutzbeauftragten und so weiter. Und dann holt man eben nur Langeweile und arbeitet das den Alltag bürokratisch ab. Dann ist man gesetzestreu und man ist auch den Ausland gegenüber gesetzestreu. Aber das ist, was mit unserem Leben zu tun hat, das ist weg. Und so, wenn das weg, also sobald das wegkommt, ist der Datenschutz irgendwie zu Recht irgendwo ganz hinten.
Und von der Seite der Technik, was werden da die bestimmenden Themen sein? Sind es sowas wie RFID oder ist das auch schon durch? Oder sind es andere Techniken, die jetzt die großen Fragen aufwerfen werden?
Also RFID ist, glaube ich, durch. Also durch heißt sozusagen, man hat rumdiskutiert und jetzt nur die Frage. Also ich glaube, bei der Technik, die große Frage ist, wie man künftige Netze baut. Das ist auch technisch eine anspruchsvolle Sache mit all diesen Sensoren, die irgendwo in der Welt verstreut sind. Aus meiner Sicht ist eines der wichtigen Themen in der Technik.
Und im Bereich Internet? Oder sind da die Fragen eigentlich geklärt?
Naja, das sind nicht unbedingt also Fragen, die meine Technikkollegen haben. Da gibt es jede Menge gewaltiger Probleme. Das ist das aktuelle Problem um Jugendschutz im Internet. Und das ist aber nicht sozusagen, wo ein Techniker jetzt unbedingt dabei sein muss, kann er auch, aber die schwierige, wie sollen wir mit sowas umgehen? Und auch dort ist ja so, dass man, wenn man nachdenkt, dass es gesellschaftliche Ursachen hat. Und viele sagen, na Leute, wir sollen es halt nicht so einfach machen. Und wo liegen denn die gesellschaftlichen Ursachen? Und da mehr ranzugehen.
Gibt es einen Tipp, dem Sie dann zukünftigen Generationen im Datenschutz weitergeben würden, wo Sie sagen, haben Sie Angst, dass das vielleicht mal verloren geht, dieses Wissen?
Nee, ist auch nicht meine Art. Würde ich nie tun. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Dinge falsch laufen wären, bloß weil ich hier pensioniert bin. Das glaube ich nicht. Es gibt viele gute und kluge Leute. Was meine Generation an Verantwortung hat, ist zum Beispiel sowas hier wirklich auf den Weg zu bringen. Und ich habe verflucht nochmal 5 Monate im letzten Winter gebrütet, um diese ganze Literatur dazu bekommen. Müssen ja nicht viele lesen, ist auch gar nicht wichtig. Aber es soll einmal da sein. Und also als Hochschullehrer jedenfalls, das, was sie machen müssen, ist ja eine junge Generation begeistern. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Und es gibt eine junge Generation. Und das ist ein großer Fehler. Die Datenschützer, ich sehe, das sind ja alle meine Generation gewesen, die durchaus verdienstvoll. Nun sind sie älter geworden. Und dann weiß ich, halt stopp, hier ist ja keiner mehr. Und da haben sie alle einen Fehler gemacht. Sie haben sich viel zu wichtig gehalten und die anderen zu unwichtig. Und ich glaube, den Fehler habe ich nicht gemacht und so, dass ich auch keine Art geben muss. Die, wenn sie einen haben wollen, würden die mich fragen. Und wenn nicht, dann nicht.
Bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben.
Gar nicht viel. Es ist unglaublich, wenn Sie, ich sage mal, als junger Mann, ich war 25, so eine Sache wirklich erfinden. Die hat es mir zum Beispiel 40 Jahre schwierig gemacht, überhaupt nur publizieren im Datenschutz. Es ist einfach sozusagen, dass ich eine Beißhemmung habe. Also dieser Augenblick von ungefähr 5 Monaten, würde ich auch heute noch sagen, das ist sozusagen, gehört zu den wildesten und bewegendsten und also was auch immer Augenblicken meines Lebens. Und da bin ich auch stolz, froh, daran mitgemacht zu haben. hier ist ja was hier Pottlich auch geschrieben. Und neulich beim Hören in Münster habe ich ihn, wie gesagt, erstmals getroffen. Dann auch die Worte genannt. Und Pottlich ist der intelligenteste Mensch gewesen, den ich in meiner Generation begegnet bin. Und das würden alle, die ihn gekannt haben, bestätigen. Wenn einer sozusagen alle Geistesgaben verfügte, dann war es Pottlich. So, und hier steht etwas dazu zu seiner Theorie, dass er sozusagen etwas nicht...
Ja.
Und ich habe sie dann noch erhöht und benannt und sagte, wieso, was ist denn das? Und sage ich, wieso denn? Es ist doch deine Geschichte, dein Modell. Ich habe jetzt nur das Wort dafür neu gemacht. Und hier ist der Punkt, dass wir glaubten, dass es eine andere Form von Recht braucht. Deswegen ist er Pottlich bedeutend mit seinen Aussätzen auch. Das ist nicht mehr das Paragraph sowieso, das ist ein anderer Typ von Recht als Vermittler zwischen Technik und unten.
Was meinen Sie mit anderer Typ Recht? Wie kann man das?
Der muss von den Strukturen anders sein. Das müssen logisch zum Beispiel andere Rechtssätze sein. Also das war sein Modell, die ich hatte. Hier geht das so. Also deswegen unterscheide ich zwischen empirischen und generischen Recht, nenne ich das. Und das war die Auseinandersetzung. Ich habe das Modell, kommt ja von Pottlich, und das habe ich jetzt gesagt, generisches Recht. Und gesagt, was machst du denn da und so weiter. Und das war einfach die Meinung, dass er deswegen so verdienstvoll ist, weil er als Erster gesagt hat und auch gezeigt hat, dass man so einen neuen Typ von Recht braucht. Und dann ist es so, jetzt muss der Typ von Recht natürlich einerseits aus dem Recht aggregiert sein, der muss was mit zu tun haben, er darf aber nicht zu viel zu tun haben, er muss auch mit anderen zu tun haben und mit dem Klang von lässig, also Regulatoren, okay. Code und so weiter zusammenhängen. Das ist der neue Typ von Recht und nach dem suchen wir und das muss eine Rechtsinformatik machen. Das kann man auch ein Praktiker, aber da wäre die Aufgabe sozusagen und das Ding ist abgebrochen. Und das können nur sozusagen, wenn man das nicht fördert, dann bricht das ab sozusagen und dann ist die Gefahr sehr groß, dass eigentlich nur oberflächliche Kram gemacht wird.
Aber wir brauchen es ja trotzdem, es muss ja eigentlich doch, also man darf ja optimistisch sein, dass es doch irgendwie wieder zustande kommt, oder?
Ja, aber sozusagen man muss was für tun. Also ich sage, da ist die Aufgabe, dieses generische Recht hinzukriegen. Also dahinter steht, man muss bereit sein, Software sozusagen als rechtliche Institution zu sehen. Das ist die Ausgangsbedingung.